Ja, ich glaube, ich würde gerne noch erstmal mit euch beten, bevor ich anfange zu predigen. Also mich faszinieren natürlich immer mehr so die Sachen mit den Fragezeichen auf den Gesichtern irgendwie von Ärzten. Aber es ist auf jeden Fall auch echt eine Wahrheit, dass wir diese Deponie haben. Und ich würde einfach ganz gerne mal mit euch beten, dass ihr nochmal eine Möglichkeit habt, jetzt noch vor der Predigt abzugeben, was euch beschäftigt. Und was da vielleicht gerade noch zwischen dir und Jesus steht, dass du es loswerden kannst. Und ich weiß halt, dass es funktioniert und das ist super. Also ich hatte heute auch echt einen nicht so tollen Tag, muss ich sagen. Hat alles irgendwie nicht so geklappt, wie sollte. Irgendwie alles ist anders gelaufen und Soundcheck war irgendwie total blöd und ich war gerade echt noch voll gestresst und bin es jetzt nicht mehr. Und ich weiß, wie das Gott das wie bei jedem hier machen kann, wenn er, dass er dir deinen Stress wegnehmen kann. Oder was mir an Frust da ist oder was sich sonst ärgert. Und dass es echt möglich ist, mit allem zu Jesus zu kommen. Und dass du eine gute Zeit bei Gott haben kannst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt nochmal dienst. Ich bitte dich, dass du jedem, der heute hier ist, hilfst du mir, den Stress und die Woche irgendwie auf dich zu werfen und jetzt bei dir ganz zur Ruhe zu kommen. Herr, dein Wort sagt, dass wir den Frieden regieren lassen sollen in unseren Herzen. Und ich bete, dass genau das passiert, dass wir Frieden in unseren Herzen haben und dass der Friede größer ist als alles andere. Ja, und das heißt auch über den Frieden, dass er größer ist als alle Vernunft und aller Verstand. Und so bitte ich dich, dass du Leuten jetzt einen Frieden gibst, bei denen es vielleicht völlig irrational wäre, die wirklich in schwierigen Umständen drinstecken und allen Grund hätten, jetzt irgendwie nervös zu sein. Ich bitte dich, dass du gerade diesen einen Frieden gibst jetzt. Halleluja. Hey, Gott ist echt hier, lass dir das nicht entgehen, diese Möglichkeit. Okay, genug. Lass uns mal wieder Spaß haben. Halleluja. Aber sollen wir nicht mal jeder ein lustiges Geräusch machen? Cool, Anne, das ist gut. Mach das nochmal. Also ich mache ja momentan voll gerne Hui! Weil das einfach cool ist. Nein, ich weiß, es ist uncool, aber es ist cool, uncoole Sachen zu machen. Ich glaube, es liegt ein ganz besonderer Segen darauf, uncoole Sachen zu machen, wenn man sich danach fühlt. Und ich glaube, dass man sich total beraubt, wenn man sich danach fühlt, was Uncooles zu machen, einfach ganz cool weitermacht und das nicht macht. Und das hat gar nichts mit meiner Predigt zu tun irgendwie, ne? Aber das fällt mir irgendwie gerade ein und das ist auch irgendwie was, wo ich immer wieder mal so drüber nachdenke, wenn ich so mir Gemeinden angucke und auch unsere Gemeinde angucke, dass ich glaube, dass wir uns oft selber etwas wegnehmen, weil wir uns zu sehr an irgendwelche gesellschaftlichen Standards halten. Und das ist voll schade, wenn das so ist. Ich glaube, dass das Leben viel spannender ist, wenn man tanzt, wenn einem nach Tanzen ist und wenn man lacht, wenn einem nach Lachen ist und wenn man komische Sachen macht, wenn man danach ist, komische Sachen zu machen. Und das scheint mir so eine Fähigkeit zu sein, die einem so im Laufe des Lebens leider abhanden kommt, Also junge Leute scheinen da noch etwas fitter drin zu sein, aber irgendwie je älter man wird, umso unfitter wird man da drin und umso mehr wird man gefangen. Und vielleicht ist das ja auch mal so eine Sache, ne, bei dem Werdet wie die Kinder, irgendwie sagt uns das Wort ja ganz deutlich, dass man auch so diese Spontanität irgendwie seiner Kindheit nicht unbedingt einbüßen sollte, sondern dass bei Gott echt so ein ewiger Jungbrunnen sein sollte, der einen immer wieder dazu bringt, komische Sachen zu machen und sich bescheuert zu benehmen und sich überhaupt nicht wieder drum zu kümmern, was irgendjemand von einem meint. Und weiß nicht, wie gut ich selber da drin bin. Also ich gebe jetzt auch Sachen, wenn ich jetzt ein paar Impulse hätte, würde ich die auch nicht unbedingt machen jetzt sofort. Da würde ich denen wahrscheinlich auch nicht nachgehen. Aber ich würde mindestens aufs Klo gehen, um das zu machen, irgendwie, um das wenigstens dann in einem geschützten Rahmen umsetzen zu können. Ich hoffe, dass das jetzt nicht total nach hinten losgeht und dass jedes Mal, wenn im Lobpreis der Heilige Geist kommt, jeder auf einmal aufs Klo gehen muss und wir dann hier da völlig allein stehen als Lobpreisband. Das wäre natürlich total blöd, also, aber ich glaube wirklich, dass da was dran ist, dass es gut ist, mal extrovertiert zu sein, dass es gut ist, irgendwie mal komische Sachen zu machen und dass es vielleicht auch echt mal sinnvoll ist, im Gottesdienst komische Geräusche zu machen. Das war Juppie, oder? Und der Hammer ist auch, ich werde euch irgendwann an euren komischen Geräuschen erkennen können. Egal wie dunkel es ist. Mach mal noch zwei. Den hatten wir schon. Ja. Ja, ich würde voll gerne heute mit einem Witz anfangen, den ich gehört habe. Den habe ich aber wieder vergessen. Und deswegen kann ich das leider nicht. Das ist echt total blöd. Ne? Ich konnte mir noch nie Witze merken. Also ich bewundere da Leute wie Andi van Brakel, die irgendwie tausende von Witzen auswendig können. Aber mir selber gelingt das leider nie. Und immer wenn ich irgendwie was Ernstes predigen möchte, würde ich voll gerne irgendwie was Lustiges vorher erzählen. Also einen Witz oder sowas. Aber das ja, klappt halt irgendwie nicht. Wobei ich jetzt auch gar nicht sowas Ernstes predigen möchte. Ich möchte über Ausdauer predigen. Ne? Durch Ausdauer zum Erfolg, das kann man auch irgendwie auf Latein sagen, das hatte ich auch mal auswendig gelernt, aber habe ich auch vergessen, wie das geht. Ey, das ist echt total schlimm. Wenn man über 30 ist, dann weiß man auf einmal total viele Sachen nicht mehr, an die man sich früher sehr gut erinnern konnte. Ihr könnt schon mal aufschlagen, 2. Könige und das Kapitel 2. Aber ich gebe euch erstmal noch ein paar Hintergrundinformationen. Ich habe vor ein paar Wochen mal darüber gepredigt, wie wichtig das ist, dass wir das, was wir haben, in andere Leute weitergeben. Dass wir etwas, wenn uns Gott etwas gegeben hat, es nicht für uns behalten, sondern dass wir es multiplizieren, dass wir uns mit anderen Leuten treffen und für sie beten, mit ihnen beten, ihnen etwas von unseren Erkenntnissen mitzuteilen, dass wir, wenn wir meinen, dass wir weit genug sind, sogar vielleicht Mentoring-Beziehungen mit anderen Leuten eingehen. Und dass es einfach absolut wichtig ist, dass jeder das, was er hat, nicht behält, sondern an andere Leute weitergibt. Ich war ein bisschen überrascht über das Feedback zu der Predigt, weil da habe ich bis heute noch irgendwie Gespräche drüber, also das scheint schon irgendwie auch so einen Punkt getroffen zu haben. Und deswegen möchte ich das ganz gerne irgendwie nochmal unterstreichen und euch das nochmal irgendwie ans Herz legen, dass wenn ihr etwas habt, was Gott euch gegeben hat, wenn ihr weiter seid in einer bestimmten Gabe als andere Leute, dann nutzt die Zeit und redet mit anderen Leuten, gebt ihnen etwas weiter, investiert in sie hinein, denn das ist einfach eine Möglichkeit, Reich Gottes zu bauen. Es wird für die meisten Christen nicht reichen, einfach nur geistig zu wachsen, indem sie Predigten hören, sondern es wird auch nötig sein, dass man Leute hat, die einen anleiten, die mit einem zusammen durch schwierige Prozesse durchgehen, wenn man gerade in etwas steckt, die einem helfen, irgendwie durch depressive Phasen durchzubeten, die einem in Krankheiten besuchen oder die einem auch, wenn es richtig gut läuft, helfen, irgendwie etwas vom eigenen Segen weiterzugeben. Und das ist ein Teil der Bestimmung, die wir haben als einzelne Christen und auch als Gemeinde, dass wir einander dienen und einander weiterbringen. Und das ist eine Verantwortung, die man nicht delegieren kann oder wo man nicht irgendwie hoffen kann, dass irgendjemand anders das tut, sondern wenn wir etwas haben, dann liegt es in unserer Verantwortung, das auch weiterzugeben. Heute möchte ich eigentlich genau über die andere Seite predigen, nämlich darüber, dass es auch wichtig ist, sich Leute zu suchen, die einem helfen, durch Prozesse durchzugehen und die in dich hinein investieren. Und dass es manchmal einen Preis kostet, wie solche Leute zu finden, dass es nicht immer einfach ist, die davon zu überzeugen, dass sie sich mit dir treffen wollen, aber dass es für dein geistiges Wohlbefinden und für dein Weiterkommen nötig sein kann, dass du Leute hast, die in einem oder zwei Bereichen etwas weiter sind als du und in dich hinein investieren und dir helfen zu wachsen. Und es muss nicht immer irgendwie so ein Überflieger sein, der in allen Bereichen cool ist, sondern es ist vielleicht jemand, der in einem Bereich ein bisschen weiter ist als du und dir helfen kann bei einer Gabe, die du hast, oder der dir helfen kann durch irgendein charakterliches Problem oder Beziehungsproblem oder was auch immer du da gerade hast, um wieder durchzugehen. Und dann ist es gut, solche Leute zu haben. Und manchmal dauert es halt, bis man sie gefunden hat. Und selbst wenn man sie gefunden hat, dauert es manchmal, wie sie davon zu überzeugen, wie das es gut ist, sich mit dir zu treffen. Aber es lohnt sich, Mühe da hinein zu investieren, weil es einfach wichtig und gut ist, solche Leute zu haben. Und es gibt so eine Geschichte in der Bibel, das war früher immer eine meiner Lieblingsgeschichten. War auch so eine der ersten Sachen, die ich gelesen habe im Alten Testament. Und zwar ist das die Geschichte von Elia und Elisa im ersten Buch Könige und später im zweiten Buch Könige. Hat die schon mal einer gelesen? Ah, okay. Zustimmendes Murmeln, das wird wahrscheinlich heißen, dass ihr schon gelesen habt. Falls du es noch nicht gelesen hast oder falls es lange her ist, dass du es gelesen hast, lies es doch einfach nochmal, schlag es nochmal nach. Das ist wirklich eine richtig gute Geschichte. Also Elia war einer der großen Propheten. Es ist nicht so viel davon überliefert, was er gesagt hat. Er hat kein Buch geschrieben wie Jesaja oder Hesekiel oder die anderen. Aber er war auf jeden Fall jemand, mit dem Gottes Kraft absolut heftig war. Also ich denke, dass der damals sehr berühmt gewesen ist und er hat alles mit Gott erlebt, was man erleben konnte. Er hat irgendwie erlebt, dass Gott ihn übernatürlich versorgt hat, indem er ihn Raben vorbeigeschickt hat. Dann hat er Brotvermehrungen erlebt. Dann hat er erlebt, dass Leute, die ihn verhaften wollten, dass Gott Feuer hat vom Himmel fallen lassen und dann waren die alle tot und keiner konnte ihn mehr verhaften. Und dann war da diese Sache mit den Baalspriestern, wo 450 und nochmal 400 dämonisch besessene Leute irgendwie da mit ihm einen Wettkampf hatten und es ging wieder darum, welcher der Götter Feuer vom Himmel fallen lässt und dass das der wahre Gott ist und auch da hat er gewonnen. Und er war so jemand, der unheimliche Sachen mit Gott erlebt hat, also wo ich definitiv sage, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal irgendwie da hinkommen, dass ich wenigstens so ein bisschen was von dem erlebe. Vielleicht nicht unbedingt die Feuernummer, obwohl das ja so das Ding ist, wo man sich dann manchmal am meisten nachsehnt, dass die Feinde mal irgendwie verzehrt werden. Aber auf jeden Fall so diese ganzen anderen Sachen, wie so Brotvermehrung, Totenauferweckung hat er auch erlebt, irgendwie also diese ganzen guten Sachen. Und dieser Mann hatte komischerweise ein echtes Problem. Er war nämlich so ein depressiver Typ. Also man denkt eigentlich, dass jemand, der so viel mit Gott erlebt hat, dass der irgendwie der absolute Durchzieher sein muss. Aber es war bei Elia so, dass immer gerade nachdem etwas Großes passiert ist, kriegt er wieder so eine Depro-Phase und ist sein Glaube wieder in den Keller gegangen und er ist wieder total abgekackt. Und dann kam Gott wieder und hat eingegriffen und dann hat er wieder irgendwie so eine Abkackphase. Und er war dauernd schwankend, komischerweise, irgendwie sein ganzes Leben lang eigentlich immer irgendwie so zwischen Gottes Kraft und dann wieder menschlicher Schwachheit und Depression. Und in irgendeiner seiner depressiven Phasen, nachdem er gerade den absoluten Weltrekord im Langstreckendauerlauf aufgestellt hat, er ist nämlich 40 Tage und 40 Nächte gelaufen, nachdem ihm ein Engel eine himmlische Speise gegeben hat, wo er das dann auch durchhalten konnte. Aber irgendwie genau danach, als er dann am Berg Horeb ankam, war er irgendwie so depro drauf, dass er gesagt hat, Gott, ey, ich kann nicht mehr, ich will es nicht mehr, ich will meinen Job nicht mehr, ich will mein Leben nicht mehr, nimm doch meine Seele von mir und ey, lass mich in Ruhe, lass mich echt sterben, ich will nicht mehr. Und in dem Moment hat Gott ihm einen Auftrag gegeben, drei Aufträge eigentlich, aber einer dieser Aufträge war, such dir einen Nachfolger, nämlich Elisa, und bilde den aus. Und dann ist er losgegangen und er muss ein total ruppiger Kerl gewesen sein. Also ich mag die Geschichte eigentlich total. Er geht also daher und Elisa ist da gerade irgendwo am Pflügen mit so einem Gespann Ochsen. Und Elia geht vorbei und im Vorübergehen wirft er seinen Mantel auf ihn und geht weiter. Ich weiß nicht warum, aber Elisa hat irgendwie verstanden, das hat etwas zu bedeuten. Der wollte nicht nur seinen alten Mantel loswerden, sondern das hat etwas zu bedeuten. Und er ist ihm nachgegangen und sie haben sich angefreundet und er hat verstanden, okay, ich bin jetzt der Prophetenjünger. Und ist danach, also mehrere Jahre, so schätze ich das mal, man kann das so vom biblischen Bericht nicht ganz genau sagen, wie lange es war, aber einige Jahre in die Lehre gegangen bei Elia, hat sich sicherlich einiges von ihm abgeguckt. Und hätte am Ende fast seine Meisterprüfung verpasst. Weil da auf einmal Elia ganz anders mit ihm umgegangen ist, als er wahrscheinlich normalerweise mit ihm umgegangen ist. Und er fast Gottes Kraft verpasst hätte, die dann auf seinem Leben wirksam wurde. Wenn er nicht ausdauernd gewesen wäre, wenn er nicht dran geblieben wäre, hätte er nicht das bekommen, was Gott für ihn hatte. Und ich lese das mal vor, das ist 2. Könige 2. Ich weiß auch nicht warum, normalerweise mache ich das ja eigentlich so, dass ich mir Zettel reinlege, aber heute dachte ich, irgendwie wäre es vielleicht cool, wenn ich mal live blättern würde. Naja, kann man sich vertan. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa: Hey Alter, bleib doch hier. Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab: Auf keinen Fall. So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammenlebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn: Nee, weißt du es schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß, sagte Elia, redet nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter: Ach Elisa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss noch weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete: Nö. So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, dich verlasse ich nicht. Sie wanderten also gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten ihn: Weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen wird? Und wieder antwortete Elisa: Lass mich in Ruhe, ich weiß es. Elia fragte Elisa zum dritten Mal: Willst du nicht hierbleiben? Ich muss weiter zum Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch auch jetzt antwortete Elisa: So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ich verlasse dich nicht. Dann gingen sie gemeinsam weiter. 50 Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Schaulustige. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes durch das Fußbett durchqueren. Durch das Flussbett. Stimmt, aber es gibt auch ist ein Übersetzungsfehler. Im Hebräischen steht da Fußbett. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa: Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa: Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein: Nun ja, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von dir weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer, und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie: mein Vater, du Beschützer und Führer Israels! Doch schon war alles vorbei. Also überhaupt nicht so, wie man sich eine Ausbildung vorstellt. Ne, das war eigentlich, es hätte seine größte Stunde sein können. Die Stunde, in der er sich etwas erbitten kann und Gott ungefähr jeden Wunsch erfüllt. Und ich weiß nicht, ob Elia das nicht wusste oder was ihn sonst wie motiviert hat, aber er hätte ihn eigentlich fast darum gebracht. Und wie dreimal sagt Elia: Alter, bleib hier, ich gehe alleine weiter. Und dreimal sagt Elisa: Nö, ich gehe auf keinen Fall woanders hin, ich gehe mit dir bis zum bitteren Ende. Und ich weiß nicht, ob Elia vielleicht mit der Zeit noch genervt geklungen hat oder so, das kommt da nicht so ganz klar rüber, aber so wie ich die Menschen kenne, wird er wahrscheinlich alle drei Mal das völlig entspannt gesagt haben, sondern möglicherweise war dann sogar schon ein bisschen Ärger in der Stimme und er sagt: Mann, Elisa, jetzt bleib doch endlich hier und lass mich alleine weitergehen. Vielleicht wollte er auch einfach nur alleine sterben oder so. Das kann ja auch passieren, dass er sich irgendwo eine Höhle suchen wollte und dachte irgendwie, dann sterbe ich und bin dann irgendwie beim Herrn und wollte das alleine durchziehen. Aber Elisa war auf jeden Fall jemand, der sich nicht hat abspeisen lassen. Und jedes Mal hat er gesagt, nein, ich werde auf gar keinen Fall hier bleiben. Ich gehe mit dir. Ich ziehe das bis zum bitteren Ende durch. Ich werde so lange bei dir bleiben, bis der Herr dich endlich weggeholt hat. Also nicht endlich, aber ich werde bis zum bitteren Ende bei dir bleiben. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, wie du zum Herrn gehoben wirst. Und ich glaube, dass wir echt manchmal irgendwie etwas von diesem Spirit, von so einem Elisa brauchen. Dass wir uns darüber klar sind, dass ein Nein nicht immer ein Nein sein muss, sondern wenn es echt eine Vision von uns ist, wenn da etwas in uns brennt und wir sagen, ich will das unbedingt haben, dass wir manchmal auch einfach kein Nein akzeptieren, sondern sagen, hey, ich probiere das morgen nochmal und ich rufe dich nochmal an und ich will einfach etwas von dir haben und ich werde so lange irgendwie nerven, bis du es mir gegeben hast oder bis ich jemand anderen gefunden habe, der mir das geben kann, was ich brauche. Und was ich einfach so wahrnehme, ist, dass die Christen und nicht nur wir, sondern auch irgendwie viele andere Christen, die ich so kenne, irgendwie, dass wir Christen, also da kann ich mich auch leider mit einbeziehen, dass wir Christen einfach viel zu passiv sind, wenn es darum geht, das zu erreichen, was eigentlich auf unserem Herzen ist. Und da hat man irgendwie eine Vision oder man hat irgendwie eine Gabe und man weiß, dass man eine Gabe hat. Und man ist trotzdem nicht bereit, irgendwie so lange anzuklopfen, bis einem aufgetan wird, wie man ist nicht bereit, so lange wieder dafür zu kämpfen, bis man jemanden gefunden hat, der bereit ist, irgendwie in dich hinein zu investieren und verpasst dadurch oft irgendwie das Gute, was Gott für einen vorbereitet hat. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, wenn Elisa so drauf gewesen wäre, wie viele andere, dann hätte er seine doppelte Portion nicht gekriegt. Das Gute ist, wenn ihr die Geschichte da mal weiterliest, er hat seine doppelte Portion gekriegt. Er hat erheblich mehr irgendwie nachher noch mit Gott erlebt, als Elia mit Gott erlebt hat. Gleich irgendwie danach, irgendwie kaum dass Elia dann zum Himmel aufgefahren ist, nimmt irgendwie die Jacke von Elia und bindet die zusammen und schlägt irgendwie auf das Wasser und ruft dabei, wo ist der Gott Elias? Und das Wasser teilt sich und er geht durch irgendwie da zu den staunenden 50 Prophetenjüngern, die irgendwie auf der anderen Seite stehen und beginnt irgendwie ein total übernatürliches Leben. Und ich weiß, dass er das verpasst hätte, wenn er nicht in dem richtigen Moment hartnäckig gewesen wäre und im richtigen Moment gesagt hätte, mir ist egal, Elia, was du davon hältst, irgendwie mir ist egal und selbst wenn du mich hier irgendwie K.O. schlägst und ich werde wieder aufstehen und hinter dir hergehen und egal, wie lange du deinen komischen Zickzackkurs hier durch die Gegend noch durchziehst und mal nach Gilgal und mal nach Jericho und mal dahin und mal dorthin gehen wirst, ich werde so lange irgendwie an dir dranbleiben, bis ich das habe, was ich von Gott haben möchte. Und es wird nötig sein, eigentlich egal, was du mit dem Herrn erleben willst und im Grunde genommen sogar egal, was du im Leben erreichen willst, es wird nötig sein, diese Art von Ausdauer zu haben, die sagt, wie das, was in meinem Herzen ist, das werde ich erfüllen. Und ich werde an so viele Türen klopfen, wie nötig ist, um irgendwo reinzukommen. Und ich werde es schaffen, ich werde mein Ziel erreichen und ich werde Leute aktivieren, die mir dabei helfen können. Und ich werde nicht wie vorher klein beigeben, ich werde nicht aufhören. Und das ist leider irgendwie etwas, was sicherlich irgendwie die meisten von uns erlebt haben, dass es in aller Regel nicht beim ersten Mal funktioniert. Und dann ist es fast egal, ob du einen Mentor suchst oder ob du für irgendetwas betest und etwas von Gott haben möchtest. Es ist in aller Regel so, dass es nicht beim ersten Mal funktioniert, sondern dass irgendwie noch mehr dabei ist. Irgendwie, dass es wichtig ist, Ausdauer zu haben und so lange dran zu bleiben, bis man es endlich hat. Und mir kommt das manchmal so vor, als ob wir so dieses Wort von Jesus vergessen hätten, wo er sagte, dass das Himmelreich Gewalt oder dass das Himmelreich von denen an sich gerissen wird, dass diejenigen das Himmelreich an sich reißen, die es mit Gewalt an sich reißen. Genau so sagt er das. Also dass es Leute gibt, irgendwie die mit Gewalt durchbeten, die bereit sind, alles irgendwie zu geben, um das zu bekommen, was Gott für sie hat, und dass es diese Leute sind, die es letzten Endes kriegen werden. Oder dass ein Paulus sagt, hey, eifert nach Gaben, strebt nicht ein bisschen danach, sehnt euch nicht ein bisschen danach, sondern eifert danach. Und wie kämpft darum, bis ihr das habt, was ihr von Gott haben wollt. Und ich bin ganz ehrlich überzeugt davon, dass die allermeisten Christen eine Vision in ihrem Herzen haben oder einen Traum in ihrem Herzen haben und dass viele trotzdem ihren Traum nicht erreichen, weil sie letzten Endes irgendwo zu passiv gewesen sind und darauf warten, dass irgendwann jemand kommt, der ihnen hilft, ihre Vision zu erfüllen und nicht bereit sind, sich jemanden zu suchen und nicht bereit sind, wieder dafür einzutreten und so lange zu kämpfen, bis es passiert ist. Und wenn ich mir diese Geschichte da mit Elia und Elisa angucke, ich glaube, dass Elisa das sogar schon vorher hätte versauen können. Nämlich als Elia seinen Mantel über ihn geworfen hat und einfach weitergehen wollte. Also da hätte er schon sagen können, hey, toller Mantel. Und wahrscheinlich wusste er, dass das der Elia war, ne? Der war ja einfach sehr bekannt. Also er hätte sagen können, wow, ich habe einen Prophetenmantel. Aber wenn er ihm nicht nachgefolgt wäre, hätte er nicht die Ausbildung gekriegt. Wenn er nicht bereit gewesen wäre, da alles aufzugeben und seinen Vater zu verlassen und da seinen bäuerischen Job zu verlassen und alles irgendwie hinter sich zu lassen, um mit diesem Propheten rumzuziehen, dann wäre er nicht irgendwie zu dem geworden, was Gott aus ihm machen wollte. Und er hätte eine Chance verpasst, die Gott ihm gegeben hätte. Und was ich eigentlich sagen möchte ist, hey, habt Ausdauer. Und hört nicht auf zu kämpfen. Wenn ein Traum in euch ist, wenn eine Vision in euch ist, dann nehmt so viele Anläufe, wie es nötig ist, um durchzubrechen. Und lasst das nicht einfach sterben, nur weil es nicht beim ersten Mal geklappt hat und weil es vielleicht nicht beim zweiten und dritten und vierten und fünften Mal geklappt hat. Lasst nicht Träume sterben, weil es nicht irgendwie schnell passiert oder weil es nicht so schnell passiert, wie ihr meint. Sondern betet irgendwie dafür, dass Gott euch Geduld gibt, betet dadurch, dass Gott euch Ausdauer gibt und nehmt so viele Anläufe, wie es nötig sein wird, um durchzudringen, um das zu kriegen, was Gott euch geben möchte. Und ich verstehe das auch immer noch nicht so ganz irgendwie, ne, warum man Ausdauer braucht, warum nicht alles irgendwie sofort geht. Aber es ist meine Erfahrung, es ist die Erfahrung eigentlich von fast allen anderen, die ich so kenne, dass es in aller Regel nicht sofort geht und dass diese Ausdauer da ist. Und deswegen sage ich mir einfach, na gut, wenn es dazu gehört, dann möchte ich da hinein investieren, dann werde ich einfach so lange beten, bis ich das erlebe, irgendwie was ich sehen möchte. Und ich werde mich nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, dass wenn wir alle diesen Spirit hätten, wenn wir das alle so sagen würden, dann würde es wahrscheinlich irgendwie ganz anders aussehen. Dann würden viel mehr Leute in dem leben, wo sie eigentlich leben sollten. Und dann würden viel weniger Visionen nicht erfüllt werden und Träume unerfüllt bleiben. Dann wäre sicherlich auch mehr Kampf im Leben von vielen Leuten. Aber es würde sich lohnen, weil wir irgendwann da ankommen werden, wo Gott uns haben möchte und das erleben werden, was in unserem Leben passieren kann. Und wenn du dir dann das zweite Buch Könige mal bis zum Ende durchliest, dann wirst du sagen, hey, dafür lohnt es sich, alles aufzugeben. Für das, was Elisa erlebt hat, wie nachdem Elia zum Himmel aufgefahren ist, dafür lohnt es sich, alles aufzugeben. Dafür lohnt es sich, seine Freunde hinter sich zu lassen. Dafür lohnt es sich, mit irgendeinem wandernden Penner durch die Gegend zu ziehen. Dafür lohnt es sich, da dreimal irgendwie drauf zu beharren, selbst wenn irgendwie der geschätzte Lehrer sagt, er will nicht mit dir weitergehen. Dafür lohnt es sich, jede Menge Stress zu haben. Der hat so viel mit Gott erlebt. Da waren so viel Nähe Gottes in seinem Leben. Dafür lohnt es sich, alles aufzugeben. Amen. Ich hatte noch einen zweiten Punkt, aber den lasse ich raus. Jesus, ich bitte dich, dass du meine Freunde hier